Ich habe mir gedacht, ich übe schon mal vorauseilenden Gehorsam, aber bin dann hinter dem Ding hier verschwunden irgendwie scheint's. Ich bin noch um einen kleinen Beitrag gebeten worden zu diesem Thema. Der baut auf einer längeren Ausarbeitung, die ich jetzt nicht genau durchbesprechen kann. Es geht im Epheserbrief auch um die Frage nach der Reife, um die Frage nach Wachsen, zu einem vollendeten Mann heranzureifen oder das volle Maß der Fülle Christi zu erreichen. Das steht alles so im vierten Kapitel in den Versen 11 bis 16. Und das bedeutet für unser geistliches Leben vor allem, es gibt im Grunde keinen Stillstand. Es gibt keine Pausen, vielleicht kurz einmal, aber es wächst oder es verfällt. Und die spannende Frage ist tatsächlich, was ist denn die Aufgabe in verschiedenen Lebensaltern? Was sind da verschiedene Reifungsaufgaben, die man wahrnehmen kann? Und ich möchte eine Phase besonders besprechen, kurz herausgreifen. Das ist die Phase, ein moderner Psychologe nannte sie Generativität. Fürsorge für die nachwachsende Generation bedeutet das. Zeitlich ist diese Phase anzusetzen, 30 plus, vor allem ab 40 Jahren. Verantwortung übernehmen für eine nachwachsende Generation, das wäre so ein wichtiger Reifungsschritt. Eben Mann werden, Frau werden. Eine nächste Generation nicht nur ins Leben setzen und ernähren, sondern auch versorgen, ausbilden, prägen und formen. Wir sind Erzieher, nicht nur Erzeuger und Ernährer. Man sitzt öfters in der Seelsorge Menschen gegenüber, die durchaus gehört haben, dass Väter wichtig sind, aber sie haben ein Riesenloch in ihrem Herzen, weil ihre wesentlichste Erfahrung die eines abwesenden Vaters war. Fürsorge für eine nachwachsende Generation zeigt sich in einem tief sitzenden Interesse am Heil und am Wohl der kommenden Generation, wo ich ihr weitergebe, was ich von Gott empfangen habe, für sie. Wenn man sich in dieser Phase auf sich selber zurückzieht, überlässt man die nachfolgende Generation sich selber. Und so ist die geistliche Herausforderung in dieser Phase, wo ich Verantwortung für andere trage, liebevolle Anteilnahme, liebevolle Autorität und ein waches Interesse an denen, die Gott mir anvertraut hat. Doch eine Liebe zum eigenen Werk, natürlich, was ich leiste und gleichzeitig Begeisterung für die Ideen der Kinder. Wir Älteren müssen dann die Größe haben, dass wir den Jungen auch ihre eigenen Wege erlauben und sie finden und sie gehen lassen und gleichzeitig ermutigen, an den entscheidenden Wahrheiten auch auf diesen neuen Wegen festzuhalten. Wir haben bei uns am Schloss einen Mitarbeiter, den ich scherzweise immer wieder Mr. Beam genannt habe, weil er der Erste war, der Meinung war, ohne Beamer kann man heute nicht mehr wirklich predigen und Vollmacht ohne PowerPoint geht überhaupt nicht. Ich habe gefragt, braucht man das auch noch? Ja, solange Johannes 3,16 draufsteht, alles in Ordnung. Zieht man sich in dieser Phase auf sich selbst zurück als Älterer, überlässt man die nachfolgende Generation sich selber. Und es gibt auch diese Versuchung, aus dem Gefühl, nicht mehr verstanden zu werden, nicht mehr gebraucht zu werden, nicht mehr von Belang zu sein, denn sie sind ja wirklich schneller, schöner, schlauer, schlanker. Dann befasst man sich nur noch mit sich und der eigenen Welt. Dann ist das Ergebnis Abstoßung statt Fürsorge, weil man sie, die Jungen, als Konkurrenz empfindet. In dieser Phase entwickeln manche Gemeinschaften starke Feindbilder, grenzen sich ab, die Jugend, die Fremden. Und ich merke in Klammern gerne an, wir haben kein Jugendproblem. Wir haben ein Erwachsenenproblem. Fast alles, was uns in irgendeiner Weise verrückt, schrill und schräg vorkommt, haben letzten Endes wir bereitgestellt. Und vielleicht nutzen jugendliche Smartphones exzessiv, aber hergestellt und auf den Markt gebracht wurden sie nicht von ihnen. In dieser Zeit ist dann als Phase auch Vorbild unheimlich wichtig. Was leben denn wir? Wie leben wir? Wir vererben ja nicht nur unsere Worte, sondern vor allem unsere Werte. Und unsere Werte wiederum drücken sich aus durch unser ganzes Sein im Lebensstil, nicht in Behauptungen und Bekenntnissen. Es geht in dieser Phase um die Frage, kümmern wir uns wirklich um sie? Haben wir ihnen etwas weiterzugeben? Oder weisen wir sie ab und sind nur noch mit uns selber beschäftigt? Eben weil sie als Konkurrenz lästig geworden sind oder weil wir nicht mithalten können. Verengt sich bei uns der Horizont auf Fitness und Wellness? Landen wir als Ältere in einer unsäglichen Befasstheit mit uns selber, in einem Leben voller Beschäftigung und zugleich ohne Belang? Ein österreichischer Sozialforscher, der in Hamburg ein Institut leitet, stellt fest, unsere Gesellschaft hat eine Generation hervorgebracht, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben. Und statt Entwicklung von Gesinnung und Charakter, Vermittlung von echten Werten, werden von jungen Leuten nur noch Fertigkeiten und Fähigkeiten verlangt, die auf dem Markt vertretbar und verwertbar sind. Sie haben von uns keine Ethik gelernt, sondern nur Monethik. Und statt Persönlichkeit nur Performance. Skills statt Tugenden, Kompetenz statt Charakter. Das ist die Frage, die mir unter den Nägeln brennt und die mich bewegt. Was ist denn unser Vermächtnis? Was hinterlassen wir? Was geben wir weiter? Und wir sollten diese Frage nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was hinterlassen wir? Hauptsächlich Materielles? Und es soll ja nicht verachtet werden. Aber ist das dann genug, ein Herz zu erfüllen und ihm eine Perspektive für die Zukunft zu öffnen? Vermitteln wir tragende Werte oder vielleicht sogar eine Vision, etwas, womit man unser Leben in Verbindung bringt und das so stark und so anziehend ist, dass auch eine nachfolgende Generation sich dem noch verschreibt. Vielleicht ist es an der Zeit, für manche Lebensbilanz zu ziehen. Was hinterlasse ich? Was bleibt? Was ist mein Vermächtnis? Oder hinterlasse ich ein Verhängnis? Und diese Sache mit der Lebensbilanz, das sollte man spätestens ziehen, wenn man die Mitte des Lebens überschritten hat. Denn am Ende kann nur noch eine Endabrechnung präsentiert werden, von der gesagt wird, schade. Ich empfehle Leuten gerne, mitten im Leben, spätestens, sich das von Christus bestimmte und gefüllte Lebensmotto zu suchen, von dem sie sagen wollen, dafür will ich bekannt sein, dafür will ich gelebt haben, das möchte ich hinterlassen haben, daran will ich gemessen werden, an diesem Anspruch, und das soll man an meinem Grab über mich sagen, dass dafür mein Herz geschlagen hat. Und die Jungen sollen das wissen. Und wenn es so anziehend ist, dass es sie zur Nachfolge bringt, umso besser. Denn geistlich betrachtet ist wirklich die Frage, haben wir uns wirklich um Nachwuchs gekümmert? Sind wir geistlich fruchtbar geworden? Wer kommt nach uns? Man muss eine geistliche Generation ja nicht nur ins Leben setzen, sondern sie auch nach dem Vorbild Jesu prägen. Haben wir sie zu Jüngern gemacht oder zu Genießern erzogen? Und was war denn unser Vorbild auch in Sachen Jüngerschaft? Darum ist die Sache mit der Bibelschule zum Thema Jüngerschaft so faszinierend und interessant, denn es ist im Grunde der Schlüsselbegriff für eine geistliche Existenz. Man kann nur Jünger sein. Einen anderen Christen gibt es nicht. Der Christ kommt im ganzen Neuen Testament ganze dreimal vor. Überwiegend ist man Jünger, sonst gar nichts. Und wenn sie bei uns gesehen haben, dass geistliches Leben sich ständig nur unter ferner Liefen abspielt, neben vielen, vielen anderen, und keine Sache auf Leben und Tod war, dann werden die Jungen sagen, inspiriert nicht wirklich. Christus ist mein Leben, aber mein Leben besteht aus so viel anderem Kram, von dem ich versuche, ihn mit Christus zu bereichern, zu vervielfältigen. Fragen, schwere Fragen. Was sehen die Jugendlichen bei uns? Sehen sie, dass es wirklich mit letztem Ernst gelebt wurde, was Nachfolge und Jüngerschaft heißt? Oder haben wir uns Jesus nur besorgt als einen Begleiter zum Leben, das ohne ihn auch nicht viel anders ausschauen würde? In dieser Phase müssen später oder früher, besser früher, auch die Nachfolgefragen angegangen werden. Gemeinde und Werke müssen darauf achten, möglichst Knechte aus dem eigenen Haus großzuziehen, die eine Arbeit schließlich übernehmen können. Und dafür wiederum genügt es nicht einfach, dass jemand dazu bereit ist oder sich anbietet, sondern dass sein Charakter im Geist und Stil des Hauses geprägt und erzogen ist. Wer zu spät nach einem Nachfolger sucht und dann nach einem Quereinsteiger Ausschau hält, kriegt womöglich einen Querkopf. Und der gibt als erster die Gründungswerte preis oder stellt sie zur Disposition. Weil er nicht verstanden hat, dass Wandel sich immer nur auf Mittel und Methoden beziehen darf, niemals aber auf die Werte, die zur Gründung einer Arbeit geführt haben. Und der Vollständigkeit halber würde ich noch gerne anmerken, Verantwortung für die Nachkommen schließt auch Großzügigkeit ein. Doch, denn auf die jetzt 20-jährigen 20FF-Jährigen kommen aufgrund der stark gesunkenen Geburtenrate und der steigenden Lebenserwartung enorme Lasten zu. 2060 hat jeder seinen persönlichen Rentner. Da ist es nur fair, die wirtschaftlichen Lasten dieser Entwicklung nach Möglichkeit gering zu halten, selber mitzutragen. Und wenn sie schon so viel schultern müssen, dann sollen sie nicht wirtschaftlich auch noch drunter zusammenbrechen. Lass uns fair sein. Es gäbe mehr, es gäbe noch die Phase des Alterns und des Sterbens, geht sich jetzt nicht mehr aus. Zum Sterben gibt es ja sowieso keine Experten, gell? Es gibt ein paar, die haben zugeschaut. Wirklich Bescheid wissen tut nur Jesus. Der könnte es uns sagen, macht auch noch. Letzter Satz. Wenn es um die Zukunft geht, um Generation geht, um alt und jung geht, wir haben als mittlere bis ältere Generation diese Verantwortung, die Jungen in das Leben hineinzubegleiten. Nicht mit weisen Ratschlägen vielleicht, sondern mit einer Lebensführung, die deutlich macht, Jesus ist tatsächlich unser Ein und Alles. Und immer aufpassen, es gibt keinen Stillstand. Wir wachsen weiter. Und es wäre schön, wenn Christus als der erkennbar wird, der in unserem Leben immer mehr an Raum gewinnt. Und in diesem Sinn einfach schlichten Glauben bewahren, saubere Lebensführung, Hingabe leben, Nachfolge darf etwas kosten, Jüngerschaft kann die große Überschrift sein, faule Kompromisse und falsche Allianzen vermeiden, Demut des Herzens bewahren und immer bei aller Schwerhörigkeit hörfähig bleiben für das Wort des Propheten. Denn manchmal braucht man den Propheten, damit er dem König sagt, du bist der Mann. Seien Sie mir nicht böse, ist ein strenger Abschnitt, aber ich glaube, er ist notwendig.